Guten Morgen. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, danke, dass du zu uns sprichst. Aber wir brauchen deine Hilfe, um dich zu verstehen und zu erkennen, dass das wahr ist, was du sagst, und es auch zu tun. Und so bitte ich dich jetzt für uns, dass du uns dabei hilfst und dass wir heute verwandelt heimgehen. Amen. Komm und sieh Versöhnung. Versöhnung ist wunderschön, wir haben es gerade gesungen. Sie ist wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land, Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein strahlendes Gesicht, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. So wird Versöhnung, so wird der wahre Friede sein. So wird Versöhnung, so wird vergeben und verziehen. So wird es sein. Versöhnung ist eine realistische Zukunft. Kein Wolkenschloss, sondern real. Versöhnung ist wunderschön. Ich hoffe, das hast du schon erlebt, wenn eine Beziehung wieder gut wird, wenn sie wieder heilt, wenn die Säure und die Bitterkeit sich auflösen, wenn die Mauern zwischen euch einstürzen und das Licht der Liebe Gottes alles warm und lebendig macht. Mensch, das ist so schön. Und ich sehne mich danach. Und ich brauche das, wenn es links und rechts kracht. Oh Mann, wie ich das brauche, die Versöhnung Gottes. Und Versöhnung mit den Menschen. Wenn alte Geschichten wieder hochkochen. Wie schön ist Versöhnung. Und was für ein Wunder Gottes, dass wir das hier in dieser Gemeinde erleben, immer wieder. Immer wieder habe ich das schon erlebt, dass Versöhnung passiert ist. Gott schenkt Versöhnung. Er schenkt Vergebung und Verbindung untereinander und mit sich. Das ist ein Wunder. Im Johannesevangelium lesen wir heute die Zeugenaussage von Johannes, dem Täufer. Und nur damit niemand verwirrt ist, das sind zwei verschiedene Personen, die beide Johannes heißen. Der eine hat diesen Bericht im Neuen Testament geschrieben und der andere, der heißt Johannes der Täufer, und er war der letzte Prophet. Er hat auf Jesus hingewiesen. Und von diesem Propheten lesen wir jetzt die Zeugenaussage über Jesus und die Versöhnung. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, ab Vers 19, da geht's los. Und es fängt damit an, wir brauchen Versöhnung. Das sind die Verse 19 bis 26. Da kommt eine Delegation aus der Hauptstadt raus zu Johannes, dem Täufer, und sie fragen, wer bist du? Lesen wir das gemeinsam ab Vers 19. Die führenden Männer aus Jerusalem schickten Priester und Leviten zu Johannes. Die sollten ihn fragen, wer bist du? Da machte Johannes seine Zeugenaussage. Er wich der Antwort nicht aus, sondern bezeugte mit aller Deutlichkeit, ich bin nicht der versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie ihn. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht. Bist du der erwartete Prophet? Nein. Sag uns, wer du bist, forderten sie. Die Männer, die uns geschickt haben, verlangen eine Antwort von uns. Was sagst du selbst von dir? Johannes antwortete, der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, wenn du weder der versprochene Retter bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, warum taufst du dann die Leute? Johannes antwortete, ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht schon der, den ihr nicht kennt. Er, der nach mir kommt. Ich bin nicht gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Das ereignete sich in Bethanien auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes antwortete immer klipp und klar, aber ganz knapp, wenn es um ihn selbst geht. Zuerst sagt er eben ganz klar, ich bin nicht der Christus, Vers 20, ich bin nicht der versprochene Retter. Er ist auch nicht der leibhaftige Prophet Elia und er ist auch nicht dieser Prophet, den Mose schon versprochen hat. Diese drei Figuren sind in der Heiligen Schrift angekündigt worden. Sie sind großartig und die Menschen warten voller Sehnsucht auf sie. Sie bringen nämlich Versöhnung mit, Befreiung, Leben, Wiederherstellung, Wahrheit. Und bei diesem Johannes, da fragt man sich doch, könnte der vielleicht? Nein, ist die Antwort, sagt er. Ich bin nicht der versprochene Retter. Gott sei Dank, kein Mensch kann das tun. Hoffentlich erwartest du nicht von einem Menschen, was nur Gott kann. Ich höre da manchmal von Menschen, die werden von irgendwelchen Christen enttäuscht und verlieren dann deswegen ihren Glauben. Bitte, bitte häng deinen Glauben nicht an einen Menschen. Alle diese Leute werden dir sagen, ich bin nicht der Christus. Vertrau nicht mir, nicht meinem Vorbild, nicht auf meine Einsicht, auf meine Reife, auf meine Heiligkeit. Ich bin nicht der Christus. So werden alle Christen es sagen und das hat Johannes auch gesagt. Und dann geht es weiter. Er sagt, ich bin nur eine Stimme für den Christus in Vers 23. Johannes antwortete, der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Das heißt, es gibt eine Lösung, weil Gott selbst kommt über diesen Weg durch die Wüste. Und was ist dann die Rolle von Johannes dem Täufer? Wer ist er? Er ist eine Stimme. Johannes sieht sich nicht als die wichtigste Person der Weltgeschichte. Er sieht sich als überhaupt nicht besonders wichtig an. Er ist nur eine Stimme, die auf Jesus weist. Und sein ganzer Dienst ist nur dazu da, dass Jesus sichtbar wird. Schau dir mal Vers 31 an, was das Ziel der Taufe war. Der Christus soll sichtbar werden. Manchmal wird Johannes ja der Rufer in der Wüste genannt. Aber ich glaube, er würde sagen, nein, nein, bitte nicht. Das ist viel zu viel Ehre. Ich bin nicht der Rufer. Ich bin doch nur eine Stimme. Wer bist du? Kein Held, kein Retter, nur eine Stimme. Ich bin nicht im Zentrum. Nur was ich sage, ist wichtig. So sieht es Johannes der Täufer. Und er sagt auch, ich brauche den Christus. Da sieht man die Erklärung auch dafür, warum das so wichtig ist, dass kein Mensch der Christus ist. Niemand von uns. Weil wir alle den Christus brauchen, weil wir nicht gut genug sind. Wenn du bei uns zu Hause dabei gewesen wärst am Freitagabend, du wärst entsetzt über mich. Ich bin nicht der Christus, ich brauche den Christus. So sagt es auch Johannes selbst. Schau dir einfach mal Vers 27 an, wo er da über Jesus sagt, ich bin nicht gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Jemandem die Schuhe aufbinden, das war ein Job für den allerniedrigsten Sklaven. Die Rabbis haben ja so Schüler gehabt, die mit ihnen unterwegs waren. Und die Schüler haben jede Menge Aufgaben für sie erledigt, haben sich um die Rabbis gekümmert und alles Mögliche getan. Das nicht. Das hat man niemals erwarten dürfen von einem Rabbinerschüler. Das war der Job für den allerniedrigsten Sklaven. Johannes sieht sich nicht einmal als gut genug dafür an, der allerniedrigste Sklave für den Christus zu sein. Und das ist echt radikal. Ich meine, Johannes der Täufer, der war berühmt, erfolgreich, und gut. Er hat Gott mit einer tiefen, tiefen Liebe geliebt. Er hat die Wahrheit geliebt, obwohl ein König ihn dafür enthauptet hat. Diese Standhaftigkeit. Er war unabhängig von Reichtum und Macht. Massen sind zu ihm in die Wüste rausgepilgert. Gott hat durch ihn gesprochen, aber er ist nicht gut genug für den Job als unterster Sklave bei Gott. Bist du gut genug? Bin ich gut genug? Wenn Johannes der Täufer hier eine Zeugenaussage macht, wie vor Gericht, dann frage ich mich echt, wer ist denn da jetzt der Angeklagte? Wer wird da angeklagt? Wenn nicht einmal Johannes der Täufer vor Gottes Gericht besteht, gut genug ist, wie geht's dann erst mir? Ich will groß rauskommen. Wow, wird's mir gut gehen, wenn die ersten Reihen voll wären? Leider spucke ich 3 Meter weit. Ja, na, aber wow, wenn ihr das trotzdem aushalten würdet. Wow, wird's mir gut gehen, wenn mein Dienst da in Wels so einen Rummel auslösen wird, dass eine Delegation aus Wien kommt, um nachzuschauen. Was ist denn da jetzt los? Wenn die da in der ersten Reihe sitzen würden. Da würde ich denken, ja, ich bin schon wer. Ich bin nicht so gut wie Johannes. Weit entfernt. Geht's dir nicht auch so? Oder hast du nie Angst vor dem, was andere Menschen denken? Wie sie dich vielleicht anschauen? Hast du schon versucht, groß rauszukommen, auch wenn andere traurig werden dabei oder leiden? Hast du schon Gott und Menschen ignoriert? Hast du schon anderen wehgetan? Ich glaube, wir bestehen nicht vor Gottes Gericht. Ich meine nicht die Menschen da draußen. Ich meine auch nicht euch, ich meine uns. Ich rede von uns. Wir bestehen nicht vor Gottes Gericht. Unsere Schuld ist zu groß. Wir können sie nicht bezahlen. Wer bist du? Ein Mensch, der Versöhnung braucht, der Vergebung braucht, der Verbindung braucht mit Gott. Wir brauchen alle Versöhnung. Das war der erste Punkt. Gott macht die Versöhnung. Zuerst macht er Vergebung und dann macht er die Verbindung. Und das schauen wir uns jetzt weiter an. Gott schenkt Vergebung in den Versen 29 bis 31. Da geht die Zeugenaussage von Johannes weiter. Er erklärt jetzt, wie Gott Versöhnung macht. Ich lese ab Vers 29. Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte: Nach mir kommt einer, der über mir steht. Denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Auch ich kannte ihn vorher nicht, aber eben deshalb bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft, damit er in Israel bekannt wird. Jesus Christus ist Gottes Opferlamm. Jesus Christus ist der Prophet, den Mose vorhergesagt hat. Er ist der, der befreit, der Leben gibt, der die Wahrheit gibt. Er ist der versprochene Retter. Aber wie rettet er? Er ist selbst Gottes Opferlamm. Unsere Schuld muss bezahlt werden. Entweder wir tragen die ewigen Konsequenzen ohne Gottes Liebe, die ganze Härte und Kälte und alle Wunden, die wir uns gegenseitig schlagen, fern von Gott. Das ist der wahre Tod. Kein Leben, keine Hoffnung, kein Loch in der Mauer mit Sonnenlicht, keiner, der dir die Hand reicht, kein Fest, keine Heimat, kein Schlüssel, kein Land in Sicht, kein Frühling, kein Lied, keine Versöhnung in Ewigkeit. Nur mehr unsere Selbstsucht, in Ewigkeit, allein, der ewige Tod. Wie schrecklich. Entweder wir zahlen selbst oder jemand anderer zahlt für uns. Das macht Jesus. Er stirbt den Tod, den wir verdienen. Meine Familie war ohne mich in dieser Ausstellung über die Titanic in Linz. Und da hat man eine Karte gezogen am Anfang, wo jemand beschrieben wurde, der mitgefahren ist auf der Titanic. Und am Ende, beim Ausgang, hast du erfahren, ob du oder halt diese Person verloren ging oder gerettet wurde. Die Schifffahrtsgesellschaft hat zwei Tafeln gehabt, da waren alle, die verloren gegangen sind, und da sind alle drauf gestanden, die gerettet wurden. Es ist aber auch vorgekommen, dass jemand anderer für dich gestorben ist. Die Schifffahrtsgesellschaft hat eben diese zwei Tafeln gehabt, und es hat einen Heizer aus Belfast gegeben, einen Arbeiter auf dem Schiff, der hat sich in Southampton so betrunken, dass er das Schiff verpasst hat, und ein anderer Mann ist an seiner Stelle, hat seine Stelle übernommen, ist eingesprungen, und der ist ertrunken. Und der Mann aus Belfast war auf dieser Tafel verloren. Stell dir mal vor, wie es seiner Frau gegangen ist, wo er dann 3 Tage später aufgetaucht ist. Wenn der später darüber geredet hat, hat er immer gesagt, ein anderer ist für mich gestorben. Christen sagen das. Jesus Christus ist für mich gestorben. Er ist für uns gestorben. Kein Mensch besiegt die Schuld. Wir werden alle schuldig aneinander und an uns, an anderen Menschen, an Gott. Und wir werden die Schuld nicht los. Und unsere Macht endet vor dem Gericht Gottes. Da gibt es keine Ausreden. Da kannst du nicht sagen, ja, es waren die Umstände. Wisst ihr, wir sind wie Zitronen. Der Druck und die Umstände, die bringen das raus, was in uns drinsteckt. Der saure, bittere Saft kommt raus. Bei mir braucht es da nicht viel. Nur ein bisschen Stress, ein bisschen wenig Schlaf in der Nacht. Schon kommt der saure Saft raus. Wir bestehen nicht vor Gottes Gericht, aber Gott hat ein Opferlamm. Er selbst, der ewige Gott, der vor Johannes und allen Menschen war, der weit über Johannes und uns allen steht, Gott selbst wird Mensch und stirbt für uns, für mich, für dich, für uns alle. Gott macht Vergebung. Er bezahlt alle Schuld. Alle Schuld. Alle. Wir schämen uns nicht mehr. Die Schuld ist weg. Jesus hat sie weggenommen. Er ist das Lamm, das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Aber wir stehen jetzt nicht mit Null da. Der Schuld weg, sonst bleiben wir dieselben alten Egoisten. Nichts ändert sich. Nein, Gott verändert uns. Er verbindet uns nämlich mit sich. Darum geht es jetzt in den folgenden Versen. Gott schenkt Verbindung. Ab Vers 32 geht es so weiter. Johannes machte dazu folgende Zeugenaussage. Ich sah, dass der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn kam und bei ihm blieb. Vorher wusste ich nicht, dass er es war. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, wenn du einen siehst, auf den sich der Geist niederlässt und bei dem er bleibt, dann weißt du, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, sagte Johannes, und ich verbürge mich dafür, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jesus Christus ist mit Gott verbunden, ganz einzigartig verbunden. Und das zeigt Gott da dem Johannes durch diese Offenbarung. Er sieht, wie der Geist Gottes beständig auf Jesus ruht. Das ist neu. Das hat es in der ganzen Weltgeschichte noch nicht gegeben, bis zu diesem Zeitpunkt. Jesus ist einzigartig mit Gott verbunden. Und jetzt kommt der Hammer. Vers 33. Jesus Christus tauft mit dem Heiligen Geist. Er tauft jeden von uns mit dem Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht das Zusatzprogramm für die nächste Stufe von Christen. Es gibt keine Christen, die nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Wir alle, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Was heißt das? Wenn du sein Opfer für dich annimmst, wenn du sagst, ja, Herr Jesus Christus, ich brauche diese Vergebung von dir, dann vergibt er dir. Und dann verbindet er dich mit Gott. Gott selbst kommt und lebt in dir. Und das verwandelt dich. So wirst du anders. So geschieht Versöhnung mit Gott. Nicht nur Vergebung, so herrlich die Vergebung ist. Nein, Gott nimmt dich mit hinein in seine Gemeinschaft. Er kommt selbst in dein Leben. Es ist nicht nur äußerlich wie beim Waschen mit Wasser. Der Heilige Geist macht innen etwas mit dir. Er lebt in dir. Er gießt seine Liebe aus in dein Herz. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Er macht dich sicher, dass du Gottes geliebtes Kind bist. Römer 8, Vers 16. Und so wird dann wegen der Versöhnung mit Gott auch die Versöhnung mit den Menschen möglich. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann ist Unversöhnlichkeit immer nur vorübergehend. Kein Christ sagt Sätze wie, was kümmert es die Eiche, wenn sich die Säue an ihr reiben? Das hat ein deutscher Bundeskanzler mal gesagt vor vielen Jahren, wo irgendein Skandal war und er halt beschuldigt wurde. Na, die kalte Schulter für den Bruder oder für die Schwester, dem anderen aus dem Weg gehen, auf kühler Distanz bleiben. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, ist das immer nur vorübergehend. Wem gehst du aus dem Weg? Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann weißt du, dass du selbst nicht so toll bist. Nicht gut genug. Aus dir selbst heraus. Du hast auch keine Angst mehr, zu kurz zu kommen. Gott selbst ist für dich gestorben. Gott selbst lebt in dir. Gott selbst liebt dich. Wir werden nicht zu kurz kommen. Und deswegen ist klar, du kommst von deinem Podest herunter und du gehst auf den anderen zu. Wer macht also den ersten Schritt? Du. Und wenn du ein Jünger von Jesus bist, dann geht es dir auch so wie dem Johannes. Alle sollen Jesus sehen, erkennen, wer er ist, seine Versöhnung empfangen und sich mit dem Heiligen Geist taufen lassen. Es wird dir dann wichtig, dass andere Menschen die Versöhnung erleben. Und du wirst auch eine Zeugenaussage machen, so wie Johannes der Täufer. Du liebst Jesus und du kannst eine klare Antwort geben auf die Frage, wer bist du und wer ist Jesus? Deswegen lade ich dich ein, mitzumachen, wenn wir als Gemeinde gemeinsam etwas in dieser Richtung unternehmen. Morgen Abend um 19.30 Uhr planen wir hier im Gemeindehaus diese Vortragsabende mit Ulrich Barzani im Herbst. Komm und mach mit. Am Donnerstag werde ich wieder dastehen und da rede ich über Naturwissenschaft und Glaube. Lad jemand ein dazu. Und komm her. Ich habe auch ein paar Zettel da in den Reihen hingelegt, ein paar von den Schiercheren. Wenn du dich traust, ich weiß nicht, ob nicht auf jeden Sitz, aber so zwischen den Sitzen müsst schauen. Wenn du dich traust, gibt es jemanden weiter, aber auf jeden Fall nimm das ja mit, wird es nicht grantig sein, enttäuscht, traurig, weinen werde ich, wenn die Zettel nachher noch da liegen. Bitte nimm es wenigstens mit und wenn du das in die Hand nimmst zu Hause, hängst du ja ins Klo und wenn du es anschaust, dann bete dafür. Mach irgendwie mit, dass die Zeugenaussage passiert. Oder arbeite mit bei den Ameisli, bei der Jungschar, bei Hauskreisen, bei den Straßeneinsätzen, beim interkulturellen Fußballspielen. Oder lad jemanden ein, in Gottesdienst zu kommen oder zur Seniorengruppe oder in den Hauskreis. Das sind alles konkrete Möglichkeiten zur Zeugenaussage für alle, die schon mit Jesus verbunden sind. Und jetzt, wenn du noch nicht durch Jesus mit Gott in Verbindung stehst, dann sage ich dir, ich wünsche dir so, dass Gottes Versöhnung dich heute erreicht. Komm zu Jesus. Komm und sieh Versöhnung. Das ist schön, aber das ist nicht genug. Es ist nicht genug, Jesus von ferne irgendwie zu sehen. Komm jetzt zu ihm. Pfingstsonntag 2016, der Tag, an dem ein neues Leben anfängt. Nimm Jesus jetzt in dein Leben. Sag einfach zu ihm diese Worte. Sag zu ihm, du bist mein Herr, mein Retter. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist das Opferlamm Gottes. Danke, dass du meine Schuld wegnimmst. Vergib mir und mach mich rein. Verbinde mich mit Gott. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Verwandle mich. Hilf mir, für dich zu leben. Schenke du Versöhnung. Verwende mich als deine Stimme. Wenn du das jetzt gleich ehrlich zu Jesus sagst, wird er dir vergeben. Du wirst ein Kind Gottes sein. Du wirst den Heiligen Geist empfangen. Du wirst versöhnt und Stück für Stück verwandelt. Ich wünsche dir so, dass diese Versöhnung dich erreicht und dass sie dann in deinem Leben Kreise zieht. Wenn du das jetzt alles Jesus sagen möchtest, was ich da aufgeschrieben habe und schon vorgelesen habe, dann bete jetzt einfach mit bei diesem Gebet. Ich möchte euch alle bitten, aufzustehen. Und ich bitte euch laut mitzusprechen, alle. Es ist so formuliert, dass man auch als jemand, der schon mit Gott verbunden ist, das sagen kann. Wir sprechen das jetzt gemeinsam. Ich sage immer einen Satz und dann sagen wir das alle gemeinsam laut noch einmal. Egal ob zum ersten Mal oder nicht. Herr Jesus, du bist mein Herr, mein Retter. Herr Jesus, du bist mein Herr, mein Retter. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist das Opferlamm Gottes. Du bist das Opferlamm Gottes. Danke, dass du meine Schuld wegnimmst. Danke, dass du meine Schuld wegnimmst. Vergib mir und mach mich rein. Vergib mir und mach mich rein. Verbinde mich mit Gott. Verbinde mich mit Gott. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Verwandle mich. Verwandle mich. Hilf mir, für dich zu leben. Hilf mir, für dich zu leben. Schenke du Versöhnung. Schenke du Versöhnung. Verwende mich als deine Stimme. Verwende mich als deine Stimme. Bitte bleibt nur kurz stehen. Für alle, die das zum ersten Mal gesagt haben, ich möchte gerne mit dir nachher reden. Also wenn du irgendwas anderes mit mir später sprechen willst, bitte warte, ob jemand zu mir kommt, der zum ersten Mal das gesprochen hat. Also falls du das erste Mal das gesagt hast, möchte voll gern mit dir nachher reden, komm zu mir bitte. Und jetzt fangen wir gemeinsam gleich an mit unserer Zeugenaussage. Bekennen wir also gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bleiben wir einfach nur stehen zum nächsten Lied. Wir singen gemeinsam mit dem Musikteam das nächste Lied. Herr, dein Name sei erhöht. Beten wir diesen Herrn Jesus Christus an. Und da kommt diese Zeile vor: Danke, dass du in mir lebst. Ich wünsche euch frohe Pfingsten.